Und damit zu unserem nächsten Gast, Florian Schröder, der ja Kabarettist ist, Parodist, Moderator und was rede ich eigentlich, er ist Radio 1-Hörern allerbestens bekannt. Darum vergeuden wir keine weitere Zeit mit Informationen, die Ihnen eh schon bekannt sind und verinnerlicht wurden, sondern widmen uns gleich dem Gast und erfahren mehr über sein ganz neues Programm Ausnahmezustand. Herzlich willkommen, Florian Schröder. Ah, es ist mir ein Fest.
Dankeschön.
So gerne. Ich glaube, du warst zuletzt heute Morgen auf dem Sender, im schönen Morgen zu hören.
Um 6.20 Uhr und normalerweise auch um 9.20 Uhr. Und heute Morgen wurde mein zweiter Auftritt gestrichen, weil irgendwann irgendein blöder FDP-Hansel hier zu Gast war.
Ach komm.
Eine Stunde, das fand ich eine persönliche Beleidigung. Man rief mich an und sagte, ach, es tut uns wahnsinnig leid, aber um 9.20 Uhr fällst du leider aus, weil Christian Lindner hat abgesagt, natürlich, der alte Schnösel kommt natürlich nicht irgendwie aufs Dach. Und jetzt kam irgendein Regionalvertreter der FDP, den echt keine Sau braucht und dafür wird meine Kolumne einfach ausgesetzt, finde ich unter.
Das prangern wir an, oder?
Absolut, möchte ich einfach mal sagen, also wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn es eine richtige Partei gewesen wäre, ne, dann hätte ich gesagt, okay, dann fällt es halt mal aus, wenn jetzt die Kanzlerin gekommen wäre, aber bei der FDP keine Toleranz.
Der Sonntag wird zeigen, ne, ob richtige Partei oder keine, aber warten wir es einfach mal ab. Ich habe schon erwähnt, neues Programm steht an. Wie geht's dir denn so auf der Zielgeraden zu so einer Premiere? Also du machst mir ein einigermaßen entspannten Eindruck, möchte
einigermaßen,
ich mal sagen.
Mittlerweile ja tatsächlich. Also ich rette mich immer dadurch, dass ich 15 Preview-Shows spiele, also so Vorpremieren in ganz kleinen Häusern, so vor 100 Leuten irgendwie auf dem Land.
Zum Feinjustieren.
Genau. Ich fahre in die entlegensten Orte, weil ich immer dieses Programm nicht fertig schreiben kann, sondern ich mache das irgendwie und dann geht's los und es muss das dann ausprobieren. Ich probe quasi mit und vor Publikum live und deswegen bin ich dann bei so einer, das Schöne ist dann nach so 15 Shows, es fühlt sich das gar nicht mehr wie eine Premiere an und das ist aber für die Qualität der Show am besten.
Ganz guter Trick eigentlich, aber lässt sich im Radio ja nicht umsetzen. Aber für so ein Programm mit Premiere, das verstehe ich.
Probierst du etwa deine Sendung nicht aus? Hast du dieses Interview nicht heute Nachmittag auch schon zu Hause geprobt?
Ja, genau. Habe ich mit meiner Tochter geführt und die Antworten waren nicht zufriedenstellend, möchte ich mal sagen. Nee.
Also ist das Original, ist der Originalgast immer noch besser als die Tochter?
Sagen wir mal so, ich habe verworfen, statt deiner jemanden von der FDP einzuladen.
Das ist sehr gut.
So, okay.
Da bin ich ein bisschen dankbar.
Aber was gibt's denn überhaupt noch irgendwas an Vorbereitung, was du dann machst? Bis Premiere ist Donnerstag,
ja.
Ne?
Genau, ja, ich muss mir das schon immer noch mal, ich ändere dann ständig noch mal Text und es kommt noch was dazu, dann fällt mir noch was ein, da muss ich es noch mal anhören und noch mal durchlesen, ob ich das auch wirklich alles auswendig kann, dass ich nichts vergesse und so. Das ist schon so, weil es ist ja alles schon noch sehr frisches Material und alles sehr neu. Aha. Insofern, also es ist jetzt nicht so,
ihr
dass
gewöhnt
ich jetzt,
euch noch aneinander, wir, der dein Text, neues Programm und du.
Richtig, der Text und ich, wir flirten noch miteinander und ab und zu zicken wir noch ein bisschen rum.
Ich habe gestern unfassbare Zeiten genannt bekommen von den dir wahrscheinlich auch bekannten Ulan und Bator, die gesagt haben, sie haben am Anfang 7 Jahre an ihrem ersten Programm geschrieben. So lange schreibst du doch an deinem wohl nicht, oder auch?
Nein, also 14 Jahre sind es schon.
Ja, okay. Ja,
mindestens. Mhm. Nee, das ist so ein fließender Prozess. Also man fängt so ein Jahr vor der Premiere, fängt man so an, oder fange ich an, mir so Gedanken zu machen, was könnte das Thema sein, was könnte das nächste sein, was mich interessiert. Und dann war es jetzt für das Programm Ausnahmezustand natürlich dieser Begriff Ausnahmezustand, der einfach permanent schon fast inflationär benutzt wird. Und dann hatte ich in meinem letzten Programm über das Thema Entscheidungen gesprochen und da war es fast der notwendige Schritt über das Thema Gut und Böse mal was zu machen, weil es so der Kampf unserer Zeit ist. Oh. Also jeder will gut sein, aber am Ende ist leider doch das Böse das, was uns scheinbar regiert. Und darum geht es in diesem Programm.
Was für eine tolle Erkenntnis. Aber das ist ja so ein, sagen wir mal, potenziell sehr breiter Themenkatalog. Das muss man ja in irgendeiner Form ein bisschen kanalisieren. Wie würdest du jetzt sagen, welche Gut und Böse Themen hast du da so ausgewählt?
Also es geht ganz viel ums Thema Internet. Also mich interessiert vor allem dieser Kulminationspunkt, wo sozusagen die gute Absicht, das Beste zu wollen, dann kippt in das Böseste. Ne? Und wo es kippt, wo es so ambivalent ist. Das finde ich eigentlich das Interessanteste. Und deswegen geht es ums Thema Internet, was ja so genau so eine ambivalente Angelegenheit ist. Es geht darum, wie wir im Prenzlauer Berg vor uns hinleben, uns wahnsinnig gut fühlen und total vegan sind. Und erzähle ich immer von Abendessen, die ich an der Kücheninsel verbringe. Die Kücheninsel ist ja sozusagen der Thermomix für Leute, die noch kochen können. Und diesen Punkt, dann ist natürlich die aktuelle Politikthema, ist Trump das Böse oder nicht? Und dann mache ich eine Textinterpretation, auch im Programm. Ich mache einen Vergleich zwischen Helene Fischer und Angela Merkel, die sehr viel verbindet, weil ich sage, Helene Fischer ist die Angela Merkel des Schlagers. Und dann gucke ich mir Schlagertexte an. Also wir interpretieren gemeinsam Helene Fischer, Andreas Gabalier, Revolverheld, Philipp Poisel. Inwiefern bildet sozusagen das Geschlechterverhältnis sich heute in der Popmusik ab?
Und das erinnert mich gerade spontan ein bisschen so, ich hatte mal einen Religionslehrer, da hat hat irgendjemand von meinen
Mitschülern... Das ist ein schöner Vergleich, das ist ein Kabarettist mit einem Religionslehrer-Vergleich.
Nee, nicht dich.
Ich glaube, ich gehe zur FDP.
Sondern was er gemacht hat. Der hat eine Mitschülerin von mir entdeckt dabei, wie sie eine Bravo unterm Pult gelesen hat. Und dann hat er sie dafür nicht gerügt, sondern er hat ihr die einfach aus der Hand genommen und hat dann mit völlig übertriebener Betonung so einen Artikel vorgelesen. Damit uns bitte doch endlich mal klar wird, wie albern das alles wird, was da so drin steht.
Und das ist wirklich und so. Lustig. Und das ist sehr interessant. Und man denkt gar nicht, dass viele Schlagertexte tatsächlich, was sozusagen die Problematik des Zusammenseins, des Lebens heute angeht, sind die sogar inhaltlich ziemlich auf der Höhe. Aber dann gibt es eben wieder den Kippmoment und den gucke ich mir dann an. Aber das macht große Freude.
Okay. Ich habe was sehr Schönes gelesen, was offensichtlich ein Auszug aus deinem Programm ist. Da wird nämlich auch die Frage gestellt, weiß mein Gehirn mehr über mich als ich?
Ja. So ist es.
Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Der hat mich zu Hause so ein bisschen beflügelt. Und dann habe ich gedacht, das ist aber eigentlich Quatsch, wenn ich mir da selber versuche, die Antwort zu geben. Ich habe ja dich zu Gast.
Ja, ich beschäftige mich am Rande kurz auch mal so mit diesem ganzen Thema, was ist eigentlich Moral? Also was ist das Gute? Was ist die gute Handlung? Also diese ganzen moralischen Dilemmata. Darf man ein Menschenleben opfern, um 5 zu retten zum Beispiel? Und in diesem Zusammenhang komme ich natürlich auch auf die Erkenntnisse der Hirnforschung, denen ich mindestens streckenweise sehr kritisch gegenüberstehe, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine neue Mythologie, das ist so ein neuer Versuch, sich die Welt zu erklären und hat so eine Entlastungsfunktion, dass der Einzelne nicht für alles verantwortlich ist und dann sagt man, naja, am Ende ist es halt dein Gehirn weiß sowieso besser, was du tun sollst, als dass du es selbst weißt. Und als ehemaliger Philosophiestudent bin ich da natürlich sehr kritisch eingestellt und deswegen geht es auch um diese Form der Schicksalserklärung. Es gibt ja so einen Neobiologismus, also man ist ja wieder begeistert davon, alles mit Biologie zu erklären, mit Gehirn, mit Schicksal und so. Und das finde ich eigentlich das Fatalste. Und darum geht es am Rande auch im Programm.
Okay. Es blitzte zu Beginn des Gesprächs schon durch, aber du stehst ja auch ein bisschen dafür. Du hast eine sehr klare Haltung und Standpunkte gegenüber Politikern und Parteien. Und ich habe mich so gefragt, um ganz ehrlich zu sein, hat sich meine Redakteurin Cora gefragt. Und die hat das heute angeregt. Und ich dachte, das ist eine Spitzenfrage, die greife ich mal auf. Gibt es im Guten oder im Schlechten jemanden, zu dem du im Laufe der Jahre deine Einstellung komplett revidiert hast? Und wenn ja, wer war das und warum?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja.
Das ist toll. Das ist mal, da kommt die Antwort gar nicht so aus dir rausgeflossen. Ich bin gerade sehr begeistert.
Ich muss wirklich.
Cora, das war eine Top-Frage.
Wofür hat man Redakteurinnen, damit sie sich Top-Fragen ausdenken?
Also meistens mache ich das schon selber, um mal kurz meine Berufsehre zu retten.
Selbstverständlich.
Aber ich bin sehr offen für Anregungen.
Wollte ich nie in Frage stellen.
Ich dachte nur, ich sag's mal.
Und zwar ist es so bei Christian Lindner. Ich hatte, als der so anfing, dachte ich, das könnte tatsächlich ein Neuanfang sein für diese Partei. Ich dachte, der könnte so die Vorbereitung einer neuen sozialliberalen Koalition sein. Und je mehr ich jetzt beobachte, was er macht und wie es läuft, habe ich das Gefühl, es ist dann doch alter Wein in neuen Schläuchen. Und es ist einfach wirklich nur ein bisschen besser verkauft und eben ein paar Fotos im Unterhemd. Und das finde ich dann doch zu wenig. Da hatte ich gedacht, das könnte sowas, was mir vorgeschwebt hätte, so eine Gerhard-Baum-FDP, also so eine Bürgerrechtspartei fürs 21. Jahrhundert mit ihm geben. Und da bin ich doch ein bisschen skeptisch geworden.
Okay, aber bei den Anfängen von Herrn Lindner, da sind wir, als er da so vor ein paar Jahren quasi so in den Fokus rückte,
nicht
bei den Filmchen, die jetzt gerade kursieren, wo er 18 war und mit so einem Aktenkoffer rumgefahren ist.
Wenn ich das Filmchen gesehen hätte, wo er 18 war, dann hätte ich nie irgendwas gehofft.
Aber dann hätten wir auch keine Antwort auf die Frage gehabt jetzt.
Richtig,
ne? Das wäre ja auch doof gewesen.
Dann hätte ich so ein Stereotyp jetzt absondern müssen. Ja, Joschka Fischer fand ich mal toll, aber seit er bei BMW ist. Und das
seit
ist
ich festgestellt habe, dass der Turnschuhe anhatte, war das nicht mehr dasselbe. Okay,
richtig.
Gut. Es käme der Moment, du bist ja schon ausgestattet mit Headset und allem, du bist ja autark und kannst das Publikum schon mal übernehmen. Ich weiß, das ist bei dir in guten Händen und darum würde ich sagen, nochmal einen donnernden Applaus. Der Herr schreitet jetzt zur Tat, ohne Gesprächsanregungen von mir. Viel Spaß mit Florian Schröder.
Kann natürlich in diesen Tagen nicht anders, als ein paar Worte zu verlieren über den Wahlkampf. Ich war begeistert vom TV-Duell. Ich weiß, es gab viel Kritik. Ich fand, dass die Kanzlerin das hervorragend moderiert hat. Wirklich hervorragend. Und der Co-Moderator Martin Schulz hat gar nicht gestört. Das war wirklich super. Die beiden waren sich auf so eine angenehme Art einig. Und ich mag das, wenn man sich einig ist. Das war schön. Sie haben ein bisschen diskutiert. Klar, es gab Unterschiede. Sie, internationales Parkett, eher mehr so Balsam für das Würselen in uns allen. Sie wirklich überall unterwegs, alles gesehen, eher mehr so der Birkenstock-Vertreter, der klingelt und wo man dann wie so bei den Zeugen Jehovas sagt, ach nee, danke doch nicht. Aber nett dabei, wahnsinnig nett. Sie, die sehr diplomatisch, würde immer noch über einen EU-Beitritt der Türkei verhandeln. Eher Hardliner, kommt nicht mehr in Frage. Also wirklich eine ganz tolle Kombination. Und was ich am geilsten fand, war, wie es die beiden geschafft haben, ihre vier Gäste, Sandra Maischberger, Maybrit Illner, Peter Klöppel und Klaus Strunz so dermaßen vorzuführen. Das fand ich so geil, dass man die Absichten mal gesehen hat. Es ging ja im Grunde eine Stunde nur ums Thema Flüchtlinge, also nur Migration und so ein Quatsch. Und ich immer dachte, ich hatte das Gefühl, diese vier hatten nur ein einziges Ziel. Die wollten dafür sorgen, dass die AfD zweistellig wird, damit sie auch in den nächsten vier Jahren eine Sau haben, die sie verlässlich durchs Dorf treiben können. Sonst ist doch das sterbende Medium Fernsehen am Ende, wenn der Wähler Alexander Gauland in Brandenburg entsorgen würde. Es wäre doch das Ende. Überhaupt die AfD im Moment, ist das nicht traumhaft? Mit Alice Weidel, eine Frau, die eine syrische Putzfrau beschäftigt, für 25 Franken oder wie man in Deutschland in D-Mark gerechnet sagen würde, einen Negerkuss. Und dann sagt sie auch noch, sie ist zusammen mit einer Frau aus Sri Lanka, zahlt in der Schweiz Steuern und zieht als lesbische Frau zwei Kinder groß. Jeder Vierjährige ist eine Ausgeburt an Konsequenz gegen die AfD. Aber diese Frau ist ganz vorne mit dabei. Schockiert mich überhaupt, dass so viele Rassistinnen neuerdings auftauchen. In diesen ganzen neorechten Parteien. Nur Weiber. Ich möchte mal sagen, ich finde das scheiße. Rassismus war eine der letzten großen Männerdomänen. Ja? Überall. Marine Le Pen, Alice Weidel, Frauke Petry, hier die Schittler-Tante drüben in Polen auch. Wer ist übrig geblieben vom NSU-Trio? Die zwei Typen haben sich weggeballert. Wer bleibt? Die Zschäpe bleibt. Die Weiber bleiben übrig. Ist doch scheiße. Entschuldige mal, Rassismus war eine Männerdomäne. Wer ist denn einmarschiert in Polen? Leni Riefenstahl? Nee, die hat's fotografiert. Fürs Fotoalbum, wie sich das gehört, als ordentliche Frau. Und der Führer ist reingegangen. Ne? Und jetzt sind nur noch Weiber da. Ne? Und ich fand, der letzte überzeugende Mann war zum Beispiel hier dieser Bundeswehrsoldat, Franco A., der sich als islamistischer Flüchtling registrieren ließ, um anschließend einen rechtsradikalen Terroranschlag aussehen zu lassen wie einen islamistischen. Das fand ich geil. Wusste gar nicht, dass wir so schlaue Soldaten haben bei der Bundeswehr. Ne? Ist ja schon kreativ, musste ja erstmal drauf kommen, ist Organisationsaufwand und so. Das fand ich cool. Und was passierte? Was war die Reaktion der Verteidigungsministerin? Flinten-Uschi, auch wieder eine Frau, sagte, wir benennen die Kasernen um. Ja, so kriegen wir das Thema Rechtsradikalität. Ne? So kriegen wir das Thema Rechtsradikalität sofort aus der Bundeswehr. Sofort. Indem wir nur die Kasernen umbenennen. Wenn die Kasernen erst Rudi-Scharping-Kaserne heißen, Schluss. Ne? Gibt's keine Rassisten mehr. Null. Ne?
Die Scharping-Kaserne, wo dann der Feind auf dem Fahrrad verfolgt wird.
Oder gerade in diesen Tagen Karl Theodor zu Guttenberg-Kaserne mit angeschlossenem Copyshop. Das sind doch Ideen. Ne? Da ist Schluss, da gibt es keinen Rechtsradikalismus mehr in der Bundeswehr. Ist einfach vorbei, ist toll. Ja, aber überall Frauen, ne? Überall Frauen. Das war auch dieses Prinzip von Uschi von der Leyen. Ja, wir benennen jetzt die Kasernen um. Das läuft unter dem Motto, wenn wir die Welt ändern wollen, müssen wir die Sprache ändern, dann ändern wir ja auch die Welt. Das hat ja hervorragend funktioniert. Seit es keine Mohrenköpfe mehr gibt, gibt es ja auch keinen Rassismus mehr. Das hat ja schon super funktioniert. Warum regt man sich eigentlich über diesen Begriff Mohrenköpfe so auf? In Österreich zum Beispiel gibt es keine Mohrenköpfe. Der österreichische Mohrenkopf heißt Schwedenbomben. Ist wirklich wahr, ist kein Witz. In Österreich heißen die Schwedenbomben. Wann wird sich der Islamische Staat auch dazu bekennen? Ja. Schokolade, Dickmanns, made by Islamischer Staat. Aber zurück zur Kanzlerin. TV-Duell, also war toll, wirklich, ich fand's super. Ein bisschen thematisch einseitig. Ich hätte mir noch andere Themen gewünscht. Klimawandel zum Beispiel, hätte man mal drüber reden können. Kein Wort über den Klimawandel. Gut, müssen wir auch nicht machen in Deutschland. Wir haben ja das Pariser Abkommen unterzeichnet und man sieht ja jetzt in Florida und auch in Texas, dass sich dann die Natur nur da rächt, wo man aussteigen will. Insofern kein Thema, klar. Bildung kam auch nicht vor. Da hat man ein bisschen Rücksicht genommen auf die Anwesenheit von Klaus Strunz. Das fand ich auch. Das fand ich da freut sich Silke Super, schmeißt sich weg vor Lachen bei dieser kleinen, aber feinen Journalismus-internen Pointe. Klaus Strunz, da wollte man jetzt nicht mit zu viel Bildung kommen, das wäre zu viel gewesen. Und man muss halt auch sehen, Martin Schulz, es hat ja auch kein Abitur. Ne? Muss man auch sehen. Ne? Martin Schulz, da wollte man jetzt auch nicht so, wenn man jetzt wieder vier Jahre weiter moderieren will, gab ja eine große Diskussion, kann ein Mann Kanzlerkandidat sein, der kein Abitur hat? Natürlich, ich meine, Schulz spricht immerhin 5 Sprachen. Das kann außer ihm nur Günther Oettinger. Ja, das ist schon legitim, dass man da auch mal sagt, ist okay. Aber wie gesagt, kein Abitur. Gut, er hat auch nicht studiert. Aber wie viele Politiker haben studiert, bei denen man es gar nicht merkt? Alexander Dobrindt ist Diplom-Soziologe. Ich finde, das ist eine Beleidigung für dieses schöne Fach. Frauke Petri hat einen Doktortitel in Chemie. Ich bin immer wieder begeistert, wie die das verheimlichen kann. Also insofern, ja, der hat nicht studiert. Da wollte man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und auch Digitalisierung war kein Thema. Kein Wort über die Digitalisierung im Kanzlerduell. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, man hat es aus Rücksicht auf ARD und ZDF gemacht, weil die beiden Anstalten haben gesagt, Digitalisierung, reden wir nicht drüber, betrifft unsere Kernzielgruppe in diesem Leben sowieso nicht mehr. Ja? Und deswegen auch das kein Thema im Kanzlerduell. Aber sonst muss man sagen, eine schöne Sendung unter dem alten Motto unserer Nationalhymne, Einigkeit und Recht und Freiheit. Man war sich im Grunde anderthalb Stunden einig darin, dass man das Recht hat, sich die Freiheit des Weiterschlafens zu nehmen. Insofern werden es 4 schöne weitere Jahre mit Merkel plus 1. Bin gespannt, wer es wird. Also ich bin mega gespannt, wer Kanzlerin wird am Sonntagabend. Ich bin mega gespannt. Es wird eine solche Überraschung sein. Und dann ist natürlich nur noch die Koalitionsfrage. Und mit den Grünen wird es ein bisschen schwierig. Die hängen ja durch. Und bei der Saarlandwahl sind sie nicht mal mehr reingekommen. Gut, mich hat am meisten gewundert, dass im Saarland überhaupt gewählt wurde. Ich wusste gar nicht, dass das Saarland überhaupt gibt. Ich dachte, das ist eine Vergleichsgröße aus der Tagesschau. Wenn mal wieder ein Waldbrand die Fläche des Saarlands vernichtet hat, dann spricht man über Saarland. Wird auch gerne ein Fußballstadion als Vergleichsmaßstab herangezogen, was in etwa aufs Gleiche rauskommt. Ja, auf jeden Fall, im Saarland nicht reingekommen und sonst, die Grünen hängen durch. Was ist los? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Winfried Kretschmann, der ja ab und zu so Querschläge hat. Da kam er neulich an, ja, mit dieser Wutrede und so, keine Elektroautos und so darf man nicht, soll man nicht, macht euren Scheiß allein. Die Grünen sind so gespalten. Im Süden sind sie so eine Art CDU, nur ohne C. Also im Grunde sozusagen ein perfekter Parteiwechsel wie Frau Twesten in Niedersachsen. Also Kretschmer ist im Grunde ganz ohne, dass es Ärger gab, direkt von den Grünen intellektuell in die CDU übergewechselt. Hat aber auch keinen gemerkt, hat auch keinen gestört. Und der Rest des Landes ist eben anders grün. Und deswegen weiß keiner, woran ist man eigentlich bei den Grünen? Wenn man da noch so einen Slogan hat, Zukunft wird aus Mut gemacht, klingt wie ein 80er-Hit von Nena. Warum nicht gleich? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Vielleicht mal wieder regieren, aber wir wissen es nicht so genau. Aber die Grünen haben sich einfach zu Tode regiert. Die hatten alle Ideen der letzten Jahrzehnte. Und umgesetzt wurden sie von der Kanzlerin. Was hatten sie nicht alles an Ideen? Dosenpfand, Idee Grün, umgesetzt. Danach kam hier Dings, Abschaffung der Wehrpflicht. Idee Grün, umgesetzt. Ehe für alle, Idee Grün, umgesetzt. Alles hat man ihnen genommen. Alles hat man ihnen genommen. Das ist wirklich traurig. Und jetzt kommen sie mit solchen Themen an, Öko-Themen. In einer Zeit, in der der Grünenwähler auf dem Weg zum Wochenendhäuschen am liebsten schöne Landschaften sehen will und nicht hässliche Windräder. Da wird es schwierig mit den Öko-Themen. Gerade in dieser Zeit, wo ständig von Terror die Rede ist, da hat der Deutsche nichts gegen Videoüberwachung und so. Hat er nichts dagegen. Wenn du da ankommst mit Datenschutz, ist das so, wie wenn die FDP Managergehälter auf Putzfrauenniveau fordern würde. Das ist auch schwierig. Und dann kommen sie mit Weltoffenheit. In einer Zeit, in der in Hamburg-Blankenese, wo die Grünen immer zweistellig waren, plötzlich Flüchtlingsheime mit Unterschriftenaktionen verhindert werden, wird es schwierig, wenn man ankommt mit Weltoffenheit. Gerade der Grünenwähler im gentrifizierten Loft weiß doch am besten, Weltoffenheit ist immer noch am schönsten aus der Distanz. Da wird es schwierig für die Grünen. Deswegen passen auch Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt so gut zusammen. Cem Özdemir, äußerlich Multikulti, Türke und so, cooler Typ, ne? Und dann hörst du ihn schwätzen und merkst, das ist auch nur ein durchgeknallter Schwabe, der die Augen einfach zu weit aufreißt, weil er sonst nicht weiß, was er sagen soll. Ne? Und daneben Katrin Göring-Eckardt, die Margot Käßmann für Arme. Ne? So eine Art Renate Künast für Arme. Gut, gegen die wirkt Renate Künast wie ein Mitglied von Pussy Riot. Das muss man klar sehen, ne? Es wird schwierig für die Grünen, aber ich muss sagen, es kann nur gut werden, wenn sie was Freches mal wieder tun, wenn sie wieder in den 80er Jahren anknüpfen, in den Bundestag laufen, mit Sportschuhen und den nächsten Bundestagspräsidenten beleidigen mit den Worten, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch, aber ihr Katrin Göring-Eckardt das tut, wird Christian Lindner Bundeskanzler. Dankeschön.
Sein neues Programm heißt Ausnahmezustand und feiert am Donnerstag, also übermorgen, Premiere ganz um die Ecke hier in den Wühlmäusen. Ich wünsche Ihnen noch einmal viel Spaß mit Florian Schröder.
Vielleicht ein paar Worte zum Thema Internet. Viele jammern ja in diesen Tagen über Algorithmen und die Macht der Algorithmen und so. Und möchte einfach mal sagen, ja, ich finde Algorithmen auch schlimm. Ich wollte neulich eine Lederjacke kaufen im Internet, gucke mich so um und sehe eine, die ich gut finde, vergleiche die auf 5 Portalen, entscheide mich am Ende dagegen, wenn ich sie doch nicht gut finde. Was passiert? Wochenlang danach sehe ich die Lederjacke, die ich nicht kaufen wollte, in jeder verdammten Anzeige an der Seite des Bildschirms. Es hat mich so irre gemacht. Ich habe sie nicht mehr losgekriegt. Ich habe alles versucht. Permanent diese Lederjacke. Und irgendwann habe ich aus lauter Frust die Lederjacke, die ich nicht wollte, gekauft, nur um sie nicht mehr angucken zu müssen im Internet. Und seitdem hängt sie bei mir zu Hause. Wird nicht angeguckt, aber sie hängt da. Algorithmen sind schlimm. Das Internet ist das Böse, sagen viele. Aber eben nicht nur. Es hat auch seine Vorteile. Das ist das Problem heute. Man weiß nicht mehr, was ist gut, was ist böse. Ich zum Beispiel habe ein Smart Home jetzt mir eingerichtet. Ich habe so ein richtig schönes Smart Home. Ist ganz toll. Da kannst du von überall aus kannst du alles machen. Ich sitze irgendwo im Urlaub, Spanien sitze ich und dann mache ich bei mir zu Hause das Licht an, wieder aus, wieder an, wieder aus. Ich fahre häufig nur nach Spanien, um bei mir zu Hause mal in aller Ruhe das Licht wieder an, wieder auszumachen. Oft mache ich auch Heizung an, wieder aus und so und gucke dann, wie es warm wird und so. Das ist toll. Also Smart Home ist perfekt, ich finde es super, es macht mega Spaß. So, ich habe jetzt gelesen, es ist ein bisschen schwierig, weil es halt auch sehr smart für Einbrecher ist. Ne? Einbrecher müssen sich ja nur reinhacken, ne? Und dann sehen sie, ob du da bist oder ob du nicht da bist. Aber es, also ich habe gelesen, es ist ein bisschen, also Smart Home ist von der Sicherheit so, wie wenn du dir ein Arschgeweih tätowieren lässt und drüber deine Passwörter und Pins. Ne? Aber es ist mir persönlich egal, bei mir kann ja nichts passieren, weil wenn bei mir eingebrochen wird, sitze ich ja in Spanien und sehe das. Na, dann rufe ich von Spanien aus, rufe ich die Polizei an und gucke, wie die die festnehmen. Na, und das zeichne ich alles auf. Super. Ich werde jetzt auch einen Smart-Fernseher mir anschaffen. Die neueste Generation der Fernseher sind ja Hammer. Ich habe jetzt gelesen, die nächste Generation sieht, ob du alleine vorm Fernseher sitzt, wer mit dir da ist, was du so machst, ob du gerade pinkeln gehst, ob du was isst, ob du was trinkst, ob du deine Freunde dabei hast und so. Ich finde das toll. Also, dass der Fernseher sieht, was du tust. Also der Traum meiner Oma wird wahr. Meine Oma saß immer vorm Fernseher. Robert Lemke kam und sie hat gesagt, guten Abend, Herr Lemke. Sie hat immer geglaubt, der sieht sie. Und die neuen Fernseher sehen dich wirklich. Dieser Traum wird wahr. Und das hat natürlich auch, das eröffnet auch Möglichkeiten. Also wenn der Fernseher zum Beispiel sieht, dass jetzt da einer zuguckt, der, keine Ahnung, Chips frisst, Bier säuft und kurz davor ist, seine Alte zu vermöbeln, dann sendet der Fernseher einfach so lange Seitenbacher Werbung, bis der nüchtern ist. Ne? Und du kannst den Fernseher dann nicht mehr ausschalten. Der Fernseher sagt, was du zu sehen hast. Ne? Deswegen finde ich die neuen Techniken, ich finde es grandios. Zum Beispiel hier auch Autofahren. Ne? Diese neuen Autos, diese Elektroautos, sind ja ein einziger Bordcomputer. Die sehen anhand der Art, wie du fährst, wie du das Lenkrad berührst, ob du müde wirst. Das ist super. Sagen dir dann so, jetzt bitte Kaffee trinken, wenn du müde wirst. Dann blinkt so ein Kaffeesymbol auf. Dann musst du rausfahren. Und in Zukunft kann man natürlich das ganz anders überwachen. Wenn du nicht rausfährst, dann fängt es an zu piepen. Dann piept es so lange, bis du einen Kaffee trinkst. Und ich stelle mir halt in Zukunft so Strafmaßnahmen vor, dass dann, wenn du nicht anhältst, kommt einfach oben aus der Decke, kommt einfach Kaffee, kommt einfach raus, macht dir das komplette Auto kaputt, weil du nicht angehalten hast. Ist doch geil. Ich finde überhaupt das autonome Fahren, ich bin da total positiv. Autonomes Fahren ist doch irre. Guck mal, was soll in Zukunft alles, was alles an Daten jetzt von dir gesammelt wird. Ne, zum Beispiel auch hier Health Score. Ne? Wenn du auf dem iPhone, kannst du immer gucken, hast schon genügend Schritte heute gemacht, wenn nicht, läufst du im Kreis rum und so, hast so viele Daten, gibst du ab. Ne? Warum soll ich jetzt auch bei der Krankenversicherung, warum soll ich jetzt mir Gedanken drüber machen, ob die anderen, die verfetteten Herzen und Säuferlebern, ob die jetzt versorgt sind, ne? Weil die sind ja nicht im Kreis rumgelaufen wie ich und haben ihre 10.000 Schritte am Tag gemacht. Ich finde, wenn es Privatversicherung gibt, muss es auch Privatkrankheiten geben. Ne? Sind noch teurer zu behandeln, zahlt dir auch keiner, ist scheißegal. Da hast du so viele Daten und irgendwann kommt das autonome Fahren dazu. Und dann fährt das Auto so, der Bordcomputer, dann kommt es vielleicht auch mal zu einer unschönen Situation. Ein Unfall oder so, gibt es ja mal Unfall. Ne? Und dann weiß der Bordcomputer sofort anhand der Gesichtserkennung, wer das Opfer des Unfalls ist, zählt alle Daten, die er über die Person hat, zusammen, sieht, Hartz-IV-Empfänger, Rentner, verfettet, da fährst du mal drüber. Ne? Ist doch genial. Ist doch wirklich toll, was wir alles machen können. Ne? Und dann kann man natürlich auch aufrechnen. Kommt es drauf an, ne? Wer sitzt drin? Sitzt jetzt ein Rentner drin, der nicht gemerkt hat, dass er Kaffee trinken soll? Draußen junge Familie, dann fährt das Auto eben gegen die Leitplanke. Ne? Also ich finde, da gibt es tolle Möglichkeiten. Wir müssen uns sowieso viel mehr im fernen Osten orientieren. China zum Beispiel arbeitet jetzt an einem Citizen Score. Die wollen komplett alle Daten der kompletten Bevölkerung ab 2020 von Regierungsseite aufbewahren. Einfach damit klar ist, wer da was tut. Und wer zu einem harmonischen Leben beiträgt, der wird dann auch bevorteilt bei Visa-Anträgen oder beim Hauskredit und so. Das ist doch toll. Daran müssen wir uns orientieren. Der ferne Osten, das ist die Zukunft. Da ist Transparenz angesagt. Transparenz, unser Lieblingswort. Die machen das. Ne? Ist toll. Ich finde, der ferne Osten ist auch einfach ein Vorbild. Macht und Autorität sind da nicht Gefahr, sondern Schutz. Und das wünschen wir uns doch in globalisierten Zeiten, in Zeiten des internationalen Terrorismus. Schutz, das wollen wir. Alles, was heute da ist, kommt schon aus dem fernen Osten. Wir tätowieren uns Yin und Yang auf die blödesten Körperteile. Wir pumpen nicht mehr dumpf im Fitnessstudio. Nein, wir machen nachhaltige Bewegungen. Qigong, Tai Chi, Yoga und so. Das kommt aus dem fernen Osten. Was kommt aus Deutschland? Die Problembereiche. Bauch, Beine, Po. Und deswegen wird es auch in Zukunft super sein, wenn wir werden genau wissen, wo was ist. Also zum Beispiel bei der Telekom wirst du automatisch erkannt, ne? Einfach weil wir das Internet wirklich mal stärken, ne? Also wirklich mal Breitbandausbau. Wir sind ja auf Platz 25, irgendwo ganz hinten im internationalen Vergleich in Sachen Internet. Das kommt davon, wenn du Günther Oettinger die Internetpolitik machen lässt, jahrelang. Ne? Der Nordic Walker auf der Datenautobahn. Und da... In Zukunft ist einfach klar, du rufst bei der Telekom an, da heißt nicht mehr, wählen Sie 0, die 3, die 5, die 7, die 9 und dann bitte bleiben Sie in der Leitung, leider ist keiner da. Nein, da rufst du an und dann sagst du, guten Tag, ich habe hier ein Problem. Da sagen die, müssen Sie uns gar nicht erklären, wir haben schon gesehen, Ihr Router, morgen um 11 kommt jemand. Beim letzten Mal war er auch um 11 da, da haben sie gesagt, da waren sie mit Frühstücken fertig, passt Ihnen das wieder, wir freuen uns auf Sie bis morgen um 11. Ja? Wir machen das wie in Singapur, es wird einfach angezeigt, wo du einsteigen kannst in die Züge und wo du aussteigen kannst. Nie mehr diese Seniorengruppen. Ich hasse Seniorengruppen auf Bahnhöfen. Ich hasse sie. Seniorengruppen, die sich vor Wagen stellen, vor die Türen, weder ein- noch aussteigen, sondern einfach dastehen. Diese Krampfadergeschwader, ja, Krampfadergeschwader, die das den kompletten Bahnsteig verstopfen. Und dann stehen die da und dann steigen die nicht an, sondern sie diskutieren. Agathe, ist das Wagen 13? Nee, das ist Wagen 35. Aber wir brauchen doch Wagen 13. Nee, wir brauchen 35. Nein, das wäre Sitzplatz 35. Nein, Wagen. Nein, Sitzplatz. Ja, wo ist dann Sitzplatz 17? Wieso Sitzplatz 17? Brauchen wir doch gar nicht. Aber wenn es Sitzplatz 17 wäre, dann wäre der nicht in Wagen 17, sondern in Wagen 35. Genau, warum sind wir dann nicht da? Ja, weil wir da nicht hin müssen. So wird da diskutiert. Das geht Stunden. Und dann wird einfach angezeigt, wo du rein darfst und wo du raus darfst. Und sonst wird bestraft. Wenn du nicht rechtzeitig einsteigst, sinnlos auf Bahnhöfen rumhängen, 50 Euro Strafe für Seniorengruppen, Gruppenrabatt 500 Euro ab 12 Personen. Pauschal. Ne? Gibt Strafen. Das so läuft's in Singapur. Singapur ist ein Zivilisationstraum. Alle Religionen friedlich nebeneinander. Da werden alle gefeiert. Guck mal, Hindu Light Festival, chinesisches Neujahrsfest, Weihnachten, Ostern, der Geburtstag von Buddha. Wir feiern auch den von Xavier Naidoo. Also alle irren Führer werden gefeiert und es ist friedliches Nebeneinander. Aber es gibt eben klare Regeln. Und da können wir doch auch mal Geld verdienen, indem wir hier die Gesetze verschärfen, indem wir dem Wunsch nach innerer Sicherheit hier in Deutschland endlich nachkommen. Rauchen in der Öffentlichkeit 500 Euro. Drakonische Strafen. Tiere in der Öffentlichkeit füttern 1000 Euro. Kacken lassen 2000 Euro. Kacken lassen mit Tüte 3000. Kacken lassen mit Tüte und liegen lassen 4000 Euro. Da können wir mal richtig Geld verdienen. Gut, es gibt leider Strafen im Fernen Osten, die werden sich in Deutschland nicht durchsetzen lassen. Zum Beispiel in Singapur wirst du bestraft, wenn du zwischen 16 und 50 Jahren alt bist, mit bis zu 100 Hieben auf den nackten Arsch mit einem Stock, wenn du Sachbeschädigung begangen hast. Das ist kein Witz. Bei Männern zwischen 16 und 50 Jahren Sachbeschädigung, 100 Hiebe auf den nackten Arsch und der Justizbeamte ist gehalten, den Stock so zu ziehen, dass beim Aufkommen des Stocks auf der Haut jedes Mal die Haut garantiert aufreißt. 160 Stundenkilometer hat der Stock, wenn er auf die Haut trifft. Das ist nun eine Strafe, die wäre in Deutschland nicht möglich. Da würden wir an den Grünen scheitern. Hier würde man sich ganz demokratisch auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h einigen. Dankeschön.
Ich persönlich fände es schön, wenn das mit dem Kaffee im Auto aus dem Dach fallen würde und ja, dann meine Füße quasi so rumpaddeln würden. Ja. Herrlich, Florian Schröder. Mehr von ihm gibt's, wie gesagt, im neuen Programm Ausnahmezustand. Da ist Donnerstag, also übermorgen, Premiere in den Wühlmäusen. Und das läuft dann bis einschließlich Sonntag, also dem 24. September in den Wühlmäusen für alle der genannten Tage. Also von Donnerstag bis Sonntag gibt's nur noch wenige Restkarten. Aber es gibt noch ein paar, wenn sie schnell genug sind. Und am 28. September ist er dann auch in Potsdam zu Gast, nämlich im Lindenpark. Schön, dass du hier zu Gast warst. Es war mir ein totales Fest. Ach, du hast dein eigenes Mikrofon. Ich muss dir das gar nicht hinhalten. So. Herrlich, Florian Schröder. Danke.
Vielen Dank.
Der Mann, der bei Radio 1 von morgens bis abends spät im Programm ist, und das zu Recht.